Apostelgeschichte 2, 1-41. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu sprechen. Jeder sprach, so wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragt einer den anderen, aber keiner hat eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er: Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigt sich, dass der Tod keine Macht mehr über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Schon David sagt, und eigentlich ist es Jesus, der hier spricht: Ich habe den Herrn ständig vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt. Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Liebe Geschwister, ihr glaubt mir sicher, es offen auszusprechen. Auch unser großer Vater David starb und wurde begraben, genau wie andere Menschen. Seine Grabstätte ist noch heute bei uns zu sehen. Doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hat es ihm mit einem Eid zugesichert. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochenen Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr hier seht und hört. Dass es nicht David war, der in den Himmel hinaufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch, den er selbst gemacht hat. Der Herr sagt zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwidert Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie: Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen.
Danke, Lena. Langer Text, dem wir uns die nächsten 1,5 Stunden widmen werden. Wir werden sehen. Genau. Es ist gut, wenn du die Bibel offen vor dir hast. Du nimmst mehr mit. Lies mit. Werde bewegt von Gottes Wort. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben, dass du heute zu uns redest, dass du heute ganz aktuell zu uns sprichst in unser Leben. Bitte mach das jetzt. Wir beten in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Gestärkt, um Zeugen zu sein. Pfingsten. Kennen wir eh, oder? Man Weihnachten, Ostern, klar, aber Pfingsten, kennen wir das? Schon. Stell dir folgendes Szenario vor. Es ist heute ein schöner Sommertag und manche grillen dann am Nachmittag und du machst auch irgendwas mit Grillen und richtest so einen richtigen Holzhaufen her, trockenes Holz und alles ist vorbereitet. Das Fleisch ist mariniert, die Salate sind fertig, das Lagerfeuer ist bereit, aber es fehlt was. Das Feuer. Es fehlt das Feuer. Und in der Situation waren die Jünger damals auch. Es war alles bereitet, aber es hat was gefehlt. das Feuer sozusagen, damit die Party beginnen kann. Pfingsten, der Geburtstag der Gemeinde. Jesus ist gekommen, Vergebung ist möglich, er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist in den Himmel aufgefahren, der Weg zu Gott ist frei, aber alles wartet auf diesen Moment. Und es war damals so, die Jünger haben warten müssen. Und im Kapitel 1, was wir jetzt nicht gelesen haben, steht noch, wie Jesus eben gesagt hat, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet Kraft empfangen, ihr werdet gestärkt werden, warum? Um Zeugen zu sein. Das wird uns ein bisschen durch den Text führen heute. Also es wird nicht ganz so lang dauern, aber doch, es wird Kraft nötig sein, dass wir Zeugen sind. Das geht nicht so einfach. Und wir wollen die ersten 13 Verse uns anschauen unter dem Titel Ein neuer Aufbruch. Es beginnt was. Es ist soweit. Der große Moment ist da. Gott hat Jahrhunderte vorher mit seinem Volk eine Beziehung geschlossen. Wir lesen das im Alten Testament und auch hier war Feuer im Spiel, Wind im Spiel, so wie wir es hier lesen. Feuer war immer Gegenwart Gottes. Am Berg Sinai, der brennende Dornbusch, wie Gott dem Mose begegnet ist oder wie er in einer Feuerwolkensäule dem Volk vorausgegangen ist. Es war der alte Bund, ein alter Vertrag, und jetzt gibt es was Neues. Jetzt gibt es einen neuen Bund, einen neuen Vertrag. Ab Pfingsten ist eine neue Beziehung möglich. Und der Wind zeigt hier Gottes Kraft, ist am Wirken. Die Feuerzungen ist kein fernes Feuer wie im alten Bund. Mose hat nicht näher kommen dürfen, dem brennenden Dornbusch. Und jetzt, diese Feuerzungen, die waren direkt ganz nah. Feuer nicht nur bei uns, sondern in uns soll es sein. Und die fremden Sprachen, diese drei Zeichen, die hier in den ersten 13 Versen vorkommen, Feuer, Wind und Sprachen, fremde Sprachen, die von allen, die in Jerusalem waren, verstanden wurden. Wir hören alle in fremden Sprachen reden. Ein übernatürliches, einmaliges Ereignis. Alle konnten die Botschaft von Jesus hören. Alle konnten das Evangelium hören. Warum die Sprachen? Das ist auch ein Zeichen, dass dieser neue Bund, der alte Bund mit Israel geschlossen wurde, der neue Bund gilt jetzt für alle Nationen, für alle Menschen weltweit, eben sprich für alle Sprachen, ist Jesus gestorben, ist Jesus der Retter. Weltweite Gemeinde. Weltweit wird heute Pfingsten gefeiert. Das Evangelium ist nicht nur für ein Volk, sondern für alle. Daher sprechen die Menschen hier in verschiedenen Sprachen und preisen Gott. Das heißt, der Kern dieser Ausgießung des Geistes ist eigentlich, dass Gottes Geist gekommen ist, sein Geist verändert uns, wohnt in uns, wir sind versiegelt mit ihm. Und die Folge ist Lobpreis. Das neue Zeitalter ist angebrochen. Und Lobpreis ist die Antwort. Sind wir, bist du Teil dieses neuen Zeitalters? Lässt du Jesus in dein Leben? Hast du Jesus in dein Leben lassen und lässt dich füllen mit dem Heiligen Geist? Das Großartige ist, das ist heute möglich. Heute ist das möglich. Jesu Tod am Kreuz hat die Voraussetzung dafür geschaffen. Jesus ist nicht gekommen, um eine neue Religion zu gründen, sondern er will eine neue Beziehung. Er will uns hineinnehmen in diese perfekte Beziehung Vater, Sohn, Geist. Und durch seinen Geist ist es möglich, dass er in uns lebt. Das ist Dynamik, das ist Bewegung. Und was machen die Menschen hier, als der Geist ausgegossen wurde? Sie preisen Gott. Deswegen auch diese erste Eigenschaft dieser Zeugen, sie sind preisende Zeugen. Sie preisen Gott in verschiedenen Sprachen. Zungenrede ist auch eine der Geistesgaben, eine Gabe zum Gebet und zum Lobpreis. Das Beten in einer Sprache, die der Sprecher eigentlich nicht kann, um Gott zu preisen. Und Gott schenkt das auch heute, du kannst dafür beten. Egal, ob du die Gabe hast oder nicht, bist du ein preisender Zeuge, sind wir preisende Zeugen im Alltag. Petrus hat da auch aufgerufen in seinem ersten Brief, im 1. Petrus 1, Vers 9, schreibt er, das sollt ihr mit unaussprechlicher Freude tun, ihr sollt mit unaussprechlicher Freude jubeln, preisen, egal wie es uns geht. Das ist oft herausfordernd, aber wir dürfen den preisen, wie wir es vorher im Lobpreis dann haben, im Gebet, der drüber steht, der Schöpfer ist, der Gott ist. Und das bewirkt der Geist, das bewirkt der Heilige Geist, diesen neuen Aufbruch. Merken das Menschen um uns? Wenn wir preisende Zeugen sind, dann hat das Auswirkungen auf unser Umfeld. Und wir müssen uns immer wieder mit Gottes Geist füllen lassen, kräftigen lassen, stärken lassen. Und das war dieses übernatürliche große Ereignis. Und dann, was war die Reaktion damals? Ja, Außenstehende haben gesagt, da kann was nicht passen, die sind besoffen, die sind voll süßen Weins, steht es in meiner Übersetzung. Und Petrus steht dann auf und erklärt, ja, es war ja eigentlich erst 9 Uhr in der Früh, die können nicht betrunken sein, da muss was passiert sein. Was hier passiert, ist eine Erfüllung, nämlich die Erfüllung eines alten Versprechens. Das ist der zweite Punkt. Ein altes Versprechen, da beginnt jetzt die Pfingstpredigt von Petrus. Der Petrus, der relativ kurz davor Jesus dreimal verleugnet hat und dann von Jesus wieder eingesetzt worden ist, wie wir vor kurzem gehört haben in Johannes 21. Er steht jetzt auf, er greift jetzt das Wort. Ein altes Versprechen, das es schon gibt, das vielleicht die Zuhörer kennen oder auch nicht, das wissen wir nicht. Stell dir Folgendes vor, du bekommst ein E-Mail, und man kommt immer wieder viele E-Mails, und da steht, Gratulation, Sie haben 500.000 Euro gewonnen. Was machst du? Mir geht es so, ich kriege öfter so einen Mist, meistens geht es eh in den Spam-Ordner, und dann denkt man sich, aha, ich habe nirgends mitgespielt, kann nur Müll sein. Also gleich löschen, weg damit. Kann nichts dahinter sein. Anderer Fall, du bekommst einen Brief, so einen richtigen, geschriebenen, einen Postkasten, vom Postler zugestellt. Es ist der Wille eines fernen Onkels in Amerika, der dir ein Erbe von 500.000 Euro zusenden will, den du gar nicht kennst. Aber du setzt dich dann in Verbindung mit deiner Großmutter, die den noch gut kennt, und der ist damals ausgewandert. Und was denkst du? Ja, und sie sagt, ja, das stimmt sicher, der ist vermögend, der kann das wirklich haben und der kann dir das vererben. Und du bekommst das. Und so ähnlich ist es hier in Apostelgeschichte 2. Es ist ein altes Versprechen, das wirklich schwarz auf weiß steht, tatsächlich im Alten Testament, das Gott vor Jahrhunderten festgesetzt hat, festgelegt hat, das in Erfüllung gehen wird. Und Petrus zitiert das im Vers 14, wie er aufsteht, und dann aus dem Propheten Joel zitiert. Joel 3,1 steht es: Danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Das heißt über Juden und Heiden, über alle. Es wird eine Erneuerung geben. Nachdem das Volk vom Exil in Babylon zurückgekehrt sein wird, wird was passieren. Und das ist dieses Versprechen, was wir im Alten Testament lesen. In Vers 17 bis 18 zitiert Petrus das: Es wird geschehen in den letzten Tagen, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Traumgesichte haben, und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden Weissagen. Drei Eigenschaften, drei Charakteristiken über das Ausgießen. Gottes Geist wird überfließend sein, auf alle. Es wird überfließend passieren. Das Zweite ist, es wird ein universelles Ausgießen sein, weltweit, unbegrenzt. Im Alten Testament war Gottes Geist nur begrenzt, zu bestimmten Zeiten auf bestimmten Personen. Der konnte auch wieder weggenommen werden. Jetzt, seit Pfingsten, ist es nicht mehr so. Ein überfließendes, universelles Ausgießen. Und es ist ein prophetisches Ereignis. Prophetisches Reden. Sie werden prophetisch reden. Was bedeutet dieses prophetische Reden? Allgemein heißt es, spezifische Worte in spezifischen Situationen sagen. Gottes Botschaft in besonderen Situationen sagen. Hier ist gemeint, dass hier Gottes Botschaft, Gottes Evangelium als Lobpreis ausgesprochen wird. Die Menschen preisen Gott und Petrus erklärt die Botschaft. Das heißt, in diesem Sinn ist jeder Christ in gewissem Maße ein Prophet, weil wir sind aufgerufen, Gottes Botschaft weiterzusagen, Gottes Botschaft laufen zu lassen. Alle von uns kennen das Evangelium, wenn wir Christen sind. Alle von uns haben den Heiligen Geist. Das heißt, wir sind preisende Zeugen und wir sind sprechende Zeugen. Ohne Reden ist es oft schwer. Es geht hin und wieder schon auch, aber nicht nur. Wie können wir sprechende Zeugen sein? Im Alltag, an unserem Platz? Oder sind wir oft ruhige Zeugen und denken, ich sag besser nichts, bevor ich mir da die Finger verbrenne? Bitte darum, ein sprechender Zeuge zu sein. In deinem Platz, wo Gott dich hinstellt. In der Arbeit, in der Nachbarschaft, in der Familie. Gottes Wort klar aussprechen. Und in Versen 19 bis 21 ist noch von größeren Wundern zu lesen und Zeichen auf der Erde und am Himmel. Und Petrus redet hier von Jesu Wiederkunft. Ein großartiges Versprechen, das hier gemacht wird. Der dritte Punkt, eine wichtige Folge. Petrus geht dann konkret auf den Hintergrund ein. Die Zusammenfassung steht eigentlich in Vers 36. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Worum geht's Petrus? Er geht jetzt nicht näher ein auf diese Feuerzungen, auf den Wind und auf die Sprachen. Das hat er gar nicht näher erklärt. Das war ein einmaliges Ereignis. Er geht hier konkret auf Jesus ein. Er geht hier auf Jesus ein. Und die Kraft, die wirkt, ist die Kraft einer dynamischen Person, die in Christen lebt, durch den Heiligen Geist. Ist uns das bewusst, dass dieser auferstandene Jesus heute in dir lebt durch seinen Geist? Jesus hat weggehen müssen, damit wir heute den Geist haben. Er hat weggehen müssen, damit wir heute seinen Geist haben. Damit wir an jedem Ort, egal wo, ihn anbeten können, in Wahrheit und im Geist. Warum brauchen wir diese Kraft? Eben um Zeugen zu sein. Und dieser dritte Punkt, hier geht es Petrus um Christus-zentrierte Zeugen. Das heißt, wir sollen uns um Christus, um Jesus drehen, nicht um unser Mikrouniversum, sondern wirklich um Jesus. Es geht um Jesus und daher erzählt Petrus die Geschichte. Er bringt Jesus in den Mittelpunkt. Vers 22, Jesus, den Nazarener, einem Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder. Wunder und Zeichen habt ihr gesehen sozusagen. Und dann Vers 23, er ist am Kreuz gestorben. Vers 24, er ist auferstanden. Der Tod hat ihn nicht halten können. Und dann Vers 25 bis 31, die Prophezeiung. Es war alles schon vorhergesagt im Alten Testament, Psalm 16. David spricht im Psalm 16 über den Messias, was hier zitiert wird aus Psalm 16. Ja, es kann nicht um David gehen, der ist ja tot. Ihr könnt doch das Grab von ihm anschauen. Dieser, der auferstanden ist, der ist Jesus. Er lebt. Und ab Vers 32 dann, wir sind Zeugen, sagt dann Petrus. Wir haben ihn leibhaftig gesehen. Mit uns hat er geredet. Und Jesus ist jetzt an der rechten Seite Gottes und sendet uns seinen Geist. Ihr seht also die Beweise. Petrus hat das ganz schlüssig aufgerollt. Ihr seht die Beweise. Dieser Auferstandene sendet diesen Geist. Wer ist verantwortlich für das, was hier passiert? Zeugen, gekräftigt durch den Heiligen Geist. Daher eben noch einmal zum Schluss dieser Vers 36 als Erklärung. Ist uns das bewusst, wie wichtig dieses Christus-zentrierte Zeugensein ist, wie wichtig Jesus im Alltag ist? Du hast das Beste, was es gibt, den besten Retter, den es gibt, und baust ihn nicht ein. Kennen wir das? Das ist wie wenn du machst zu Hause in deinem Haus einen super Dachbodenausbau, alles perfekt eingerichtet und nützt ihn dann nicht. Für nichts, oder? Hat zwar viel gekostet, aber bringt nichts. Aber Jesus möchte eingebaut werden. Er ist es, der Kraft gibt. Er ist es, von dem wir die Kraft bekommen. Unsere Verantwortung, nutzen wir die Chance, um Christus-zentrierte Zeugen zu sein, um das Evangelium weiterzusagen, um das laufen zu lassen hier in der Gegend. Wir wissen, die Menschen haben Durst nach dem Evangelium. Zeugen, gekräftigt durch den Heiligen Geist. Wir lesen oft, dass wir beten sollen, dass Menschen im Glauben wachsen, zum Glauben kommen, zum lebendigen Glauben kommen, zu Jesus finden. Das ist Super, das ist großartig, das ist wichtig, aber wir lesen eigentlich noch öfter, dass wir eigentlich beten sollen, Herr, mach uns zu Zeugen, mach uns zu starken Zeugen, zu preisenden Zeugen, zu sprechenden Zeugen, zu Christuszentrierten Zeugen. Als Zeugen redet man nicht über sich selbst, sondern über jemand anderen. Das Gleiche, wenn man Zeuge vor Gericht ist, dann zeugst du für jemanden anderen. Und das betont Petrus hier. Er redet über Jesus und eben nicht über Wind, Feuer, Sprachen. Jesus ist das Zentrum. Er ist es, der wunderbar ist. Er ist es, der fasziniert. Er ist es, der in uns lebt. Wie oft reden wir miteinander drüber? Oder sind wir schnell in den Problemen des Alltags, im Smalltalk, wie auch immer? Preisende Zeugen, Christuszentrierte, sprechende Zeugen, christuszentrierte Zeugen. Und der vierte Punkt, eine große Verantwortung. Logische Folge, eine große Verantwortung. Die Verse 37 bis 41, da beginnt es, als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Die Zuhörer waren überzeugt, waren überwältigt, waren im Inneren getroffen von ihrer Sünde. Haben gesehen, wir sind Sünder und das hat ihnen wehgetan. Und sie können immer anders als zu rufen, ja, was sollen wir jetzt tun? Jetzt haben wir das gesehen, haben das erlebt, haben das jetzt gehört. Was sollen wir tun? Das heißt, der Heilige Geist wirkt damals schon nicht nur in den Jüngern, sondern auch in den Zuhörern. Und das Schöne ist, es gibt eine Lösung. Wir gehen nicht ohne Lösung nach Hause. Vers 38, Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Kehr um von deinen Sünden. Die Bibel spricht von Sünde in Einzahl. Das ist unsere Grundeinstellung, unser Wesenszug von Natur aus, unsere Ablehnung gegen Gott, Rebellion, könnte man auch sagen. Ich brauche keinen Gott. Ich lebe so, wie es mir passt. Und Petrus sagt hier, kehr um von dieser Einstellung. Mach eine 180-Grad-Wendung. Dreh um. Es ist möglich heute. Umkehren von der eigenen Sünde, hinkommen zu Jesus, hinkommen zum Kreuz. Schau aufs Kreuz. Jesus ist für dich da gestorben. Und dann das Versprechen, Vers 39. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Vergebung und die Innewohnung, Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Also was ist notwendig? Wir müssen hören, wir müssen überzeugt sein, mal wissen, wer wir sind. Wir müssen umkehren, das heißt, man muss schon aktiv werden, passiv geht das nicht. Und dann gibt es ein großartiges Versprechen. Und in Vers 40, und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab, nämlich Petrus, und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht, noch einmal eindrücklich. Und Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wow, 3000 Menschen, noch viel mehr, wenn man die Frauen und Kinder dazu zählt, finden zu Jesus. Finden nicht nur zu Jesus, sondern kommen zur Gemeinde. Das ist Gemeinde, Gemeindewachstum. Und fruchtbare Zeugen werden sie. und sie bringen Frucht. Es passiert Frucht. Es wächst. Es ist ein kleines Pflänzchen am Beginn, aber mit dem richtigen Dünger wächst es. Frucht bringen geht, wenn wir in Jesus sind. Johannes 15. Wenn wir in ihm bleiben, bringen wir Frucht. Und das ist auch diese großartige Verheißung, in Jesus sein, in ihm leben, mit ihm leben und wir werden Frucht bringen. Nicht vielleicht, sondern sicher. Und das ist das, was hier so großartig hervorkommt. Dieses einmalige Ausgießen des Geistes hat so große Auswirkungen. Bis heute. Wir würden nicht hier sitzen. Jesus ist jetzt da durch seinen Geist. Wie geht's uns, wenn wir das hören? Super, oder? Preisende Zeugen, sprechende Zeugen, Christuszentrierte Zeugen, fruchtbare Zeugen. Drei mögliche Antworten. Hast du gesehen, wer Jesus ist und setzt dein Vertrauen auf ihn? Du kannst es heute wieder neu machen. Sagen, ja, Herr Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich will dir vertrauen. Ich will dir mein Leben geben. Das ist die Hauptaussage von der Predigt von Petrus. Möchtest du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Füll mich neu. Alle Christen haben ihn, aber nicht immer erleben sie diese Fülle. Erleben wir diese Fülle so, oder? Gibt's doch. Man kann den Heiligen Geist betrüben, beleidigen. Deswegen kannst du beten, bitte füll mich neu mit dem Geist. Ich möchte es wieder neu erleben. Und entscheidest du dich, Zeuge Jesus zu sein? In deiner Situation, an deinem Platz. Ich möchte beten. Danke, Herr Jesus, dass du als Mensch gelebt hast, für unsere Sünden gestorben bist, jetzt lebst und beim Vater bist. Aber du hast uns nicht als Waisen zurückgelassen, sondern hast uns deinen Geist geschenkt. Du lebst durch deinen Geist jetzt in uns. Danke, Herr, dass du Großes tun kannst, dass du angebetet werden möchtest, Herr Jesus. Aber du hast uns Herausforderungen gegeben. Wir dürfen dich preisen, wir dürfen preisende Zeugen sein, wir dürfen von dir reden im Alltag. Und bitte hilf uns immer mehr auf dich zu schauen, Herr Jesus. Du bist unser Zentrum. Du bist alles, was wir brauchen. Wir dürfen auf dich vertrauen und du hast Frucht versprochen. Wir loben dich, dass du Herr bist, dass du den perfekten Plan hast und dass du ein vertrauenswürdiger Gott bist. Wir beten in Jesu Namen. Amen.